Bafta, bevor wir anfangen, möchte ich gern von dir, dass du dich selber vorstellst, nämlich einige Sachen, die wir selber sagen können, würden wir wahrscheinlich einige Sachen vergessen oder aber rauslassen, aber kannst du dich selber vielleicht vorstellen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Du hast ein Buch herausgegeben und dieses Buch ist auch eine heftige Diskussion erweckt und auch sehr erfolgreiches Buch, Sammelbuch, der auch dritte oder vierte
vierte Auflage
rausgegeben hat. Kannst du dich mal selber dich vorstellen, bitte?
Ich bin Bafta Tarbo. Ich habe gemeinsam mit meiner Kollegin Eleonora das Buch Die Diversität der Ausbeutung zur Kritik des herrschenden Antirassismus rausgegeben, wo wir uns mit einer marxistischen Perspektive auf Rassismus und auf die antirassistische Bewegung in Deutschland auseinandersetzen. Und ich bin darüber hinaus auch politisch in dem Bereich aktiv. Also ich habe vor allem Kampagnenarbeit zu rassistischer Polizeigewalt gemacht, vor allem über die ISD, also die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Ansonsten arbeite ich auch noch bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und teame dort Lektüre-Seminar zum marxischen Kapital. Und beschäftige mich auch sonst darüber hinaus mit dem Verhältnis von so Marxismus und Antirassismus. Was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, ist, dass jetzt im Herbst im Manifestverlag die Neuübersetzung von Walter Rodneys Wie Europa Afrika unterentwickelte erscheint. Und da trage ich auch ein Vorwort bei.
Ich möchte gerne fragen, warum überhaupt ihr euch zu diesem Thema, zu dem Rassismus-Thema, eine marxistische Perspektive unbedingt notwendig fand und ihr dazu gekommen seid, diese antirassistische Diskussion oder antirassistische Kämpfe und auch die ganzen Rassismusdiskussionen in Deutschland, hat das nicht gereicht oder war das überhaupt anders, als ihr so vorstellt? Ist es eine marxistische Perspektive an Rassismus? Warum war das notwendig für euch?
Ja, also wir waren beide im antirassistischen Bereich aktiv, in Gruppen, die sich als migrantische und schwarze Selbstorganisierung verstanden haben und haben dort so ein paar Leerstellen und auch Probleme gemerkt, die so sehr dominant waren damals in unserer antirassistischen Arbeit. Also vor allem so eine bestimmte Form von Identitätspolitik, bei der man davon ausgeht, dass sozusagen die migrantische Perspektive immer direkt die radikalste Perspektive auf Rassismus ist zum Beispiel. Also, ne, dass Menschen, die von Rassismus betroffen sind, immer die besten Antworten auf Rassismus haben. Dass Radikalität vor allem daran gemessen wurde, dass Inhalte sehr stark daran gemessen wurden, wer eigentlich was sagt. Also, ich würde sagen, wir hatten beide damals auch schon marxistischen Anspruch und das wurde häufig so ein bisschen abgetan als so, ja, das ist so die Ideologie der alten weißen Männer. Und das waren so Kritiken, mit denen wir uns häufig auseinandersetzen mussten. Und dann haben wir auch einfach, ich sage jetzt mal, so eine Form von radikalerer Praxis vermisst. Also es war, würde ich sagen, eher so, dass man sich als antikapitalistisch verstanden hat im weitesten Sinne. Aber das war nicht wirklich gekoppelt an so eine reale politische Organisierung, eine politische Praxis, die auch darauf abgezielt hat, okay, wie sehen wir den Kapitalismus eigentlich und wie wollen wir den eigentlich auch abschaffen? Und dann haben wir erstmal angefangen, uns auszutauschen. Wir haben gemeinsam über Texte gesprochen und so weiter. Ich habe damals meine Bachelorarbeit geschrieben zu auch einer marxistischen Auseinandersetzung mit Rassismus, weil öfter mal das Vorurteil da war, so für Marxismus alles nur ein Nebenwiderspruch und deswegen setzen die sich mit Rassismus und Feminismus gar nicht auseinander. Und das Vorurteil wollten wir so ein bisschen aushebeln. Und dann haben wir angefangen, ne, einfach mal so Texte dazu zu lesen, uns dazu auseinanderzusetzen, ein bisschen zu diskutieren, vor allem mit so Organisierungsformen, die so in den USA existiert haben. Und dann haben wir 2018 zum Marx 200 Kongress einfach mal so einen Vorschlag eingereicht, also so einen Text, der versucht hat, so einen marxistischen Rassismusbegriff zu präsentieren. Und das war sehr populär. Also das ist auf sehr viel Interesse gestoßen. Es sind sehr unterschiedliche Leute auf uns zugekommen. Ich sage jetzt mal migrantische Linke, die unzufrieden waren mit dem, was als Antirassismus in Deutschland existiert. Aber auch Leute, die eher aus dem marxistischen Bereich kamen und Interesse hatten, wie kann man eigentlich mit marxistischer Theorie Rassismus verstehen? Und da war auch schon der Vorschlag im Raum, so ein Sammelband zu machen. Seitdem ist natürlich viel passiert, aber wir haben einfach gemerkt, okay, wir haben eigentlich einen Bedarf, über dieses Thema zu sprechen. Und es ist auch sehr viel Interesse gestoßen. Und ich glaube, was uns vor allem wichtig war, ist eigentlich der Frage nachzugehen. Es heißt immer, okay, Kapitalismus und Rassismus hängen zusammen und es ist miteinander verbunden. Aber interessant ist ja, wie ist es eigentlich miteinander verbunden und was bedeutet das für unsere politische Praxis? Und diese Fragen wollten wir eigentlich zentrieren und das war unsere Hauptmotivation für diesen Sammelband. Aber dass es jetzt so breit rezipiert werden würde, das war uns auch nicht klar, als wir das geschrieben haben.
Ich meine, Rassismus-Diskussion wurde eigentlich in Geschichte viel geführt und auch im 21. Jahrhundert und auch im 20. Jahrhundert eher gesagt und auch seit der Klassen gibt Rassismus. Und wie kannst du überhaupt erklären, dass der Begriff Rassismus seit dem Klassen gibt definieren? Mhm. Wie kann man das überhaupt so für einfache Menschen erklären, was der Rassismus überhaupt ist?
Ich würde sagen, dass es so ein sehr weit verbreitetes Verständnis davon, was Rassismus ist, ist ja, dass es so eine Form von Fremdenfeindlichkeit gibt. Und da würden Leute oft sagen, ja, das gab es schon immer in allen Kulturen, in allen Weltreligionen, gab es sowas wie so Fremdenfeindlichkeit und deswegen ist es einfach so, liegt es uns in der menschlichen Natur. Und da versuchen wir gegenzuhalten, also insbesondere ich mit meinem Artikel zum Rassismusbegriff, zu sagen, dass Rassismus ein bisschen was anderes ist als Fremdenfeindlichkeit. Und deswegen, also durch die Art, wie es funktioniert, zusammenhängt mit den kapitalistischen Klassengesellschaften, weil erst mit der Entstehung des Kapitalismus ist überhaupt sowas wie ein globaler Zusammenhang entstanden, so ein Weltmarkt, in dem alle Menschen global vermittelt miteinander irgendwie in Beziehung stehen. Und was der Rassismus machen soll, ist sozusagen die Aufteilung der Welt in Klassen und Weltregionen zu rechtfertigen. Also dass bestimmte Regionen der Welt kolonisiert wurden, um dort Land, Ressourcen und Arbeitskräfte abzuziehen, Versklavung von Menschen. Aber auch jetzt, wenn wir uns anschauen, wie sieht es eigentlich global aus, können wir sehen, es gibt ein globales Gefälle zwischen den imperialistischen Zentren des globalen Nordens und den Ländern des globalen Südens. Und parallel dazu entwickeln sich aber auch bürgerliche Gesellschaften. Ne? Also wir kennen alle die Menschenrechte, Freiheit, Gleichheit und so weiter. Und das ist ein Widerspruch zum Rassismus, aber es ist auch kein Widerspruch, weil Rassismus existiert nicht unbedingt da, wo Ungleichheit existiert, sondern da, wo man davon ausgeht, dass alle Menschen gleich sind. Es sind aber nicht alle Menschen gleich, das heißt, der Rassismus soll rechtfertigen, warum das nicht so ist. Also warum es möglich ist, gleichzeitig eine Gesellschaft zu haben, in der man sagt, okay, wir sind alle freie, gleiche Teilnehmer dieser Gesellschaft. Und gleichzeitig gibt es aber Menschen, die leben in einem anderen rechtlichen Status. Es gibt Menschen, die leben also zur Zeit des Kolonialismus zum Beispiel unter Sklaverei-ähnlichen Bedingungen. Und warum ist das so gut und richtig? Und ich würde sagen, dass der Rassismus innerhalb von Klassengesellschaften existiert, einmal um die Ausbeutung, die in diesen Klassengesellschaften existiert, zu rechtfertigen, aber auch um die Klassengesellschaft zu naturalisieren. Also wenn wir uns die Gesellschaft angucken, dann ist in so einem rassistischen Weltbild die Tatsache, dass es soziale Ungleichheit gibt, dass es Armut gibt und so weiter, nicht ein Produkt unserer gesellschaftlichen Verhältnisse, sondern ein Produkt von menschlicher Natur oder von verschiedenen Kulturräumen und so weiter. Also dass sozusagen alle Menschen von Natur aus an dem Platz sind, der ihnen gesellschaftlich zusteht. Ich würde sagen, so funktioniert Rassismus. Also es bezieht sich auf eine real existierende gesellschaftliche Ungleichheit, aber er verklärt es halt als Unterschiede zwischen Rassen oder Kulturen oder was auch immer.
Du hast vorhin gesagt, das Argument ist immer, es gab es auch früher schon. Und hast auch zum Kolonialismus was Richtiges gesagt. Meine Frage wäre da, von wegen, gab es früher schon, auch in der Antike und bei den Römern gab es ja Versklavung. Die Frage wäre jetzt, in welchem Zusammenhang man das dann sehen müsste, die Versklavung und auch eben eine sehr moderne politische und, Gesellschaft in Griechenland zum Beispiel, wo wir heute noch die Philosophen uns anschauen und sagen, das sind die Ursprünge der Demokratie in Europa. Wie, in welchem Zusammenhang oder wie würdest du den Zusammenhang sehen oder die Unterschiede sehen zur Versklavung von damals zu einer kapitalistischen Versklavung? Oder gibt es einen Unterschied?
Ich würde schon sagen, dass es einen Unterschied gibt in der Art, wie diese Sklaverei als soziale Struktur funktioniert hat. Also ich würde sagen, die Form von Sklaverei, die es dort gab, war hat auf einer anderen gesellschaftlichen Ebene funktioniert. Also Sklaven waren nicht Menschen, die ein Stück weit komplett außerhalb der Gesellschaft standen. Und das, was, also sagen sie, es gab Gesetze, sie galten nicht als Eigentum in dem Sinne, dass man komplett frei über sie verfügen konnte und mit ihnen machen konnte, was man will. Und es wurde nicht begleitet durch so eine Form von wirklich wissenschaftlicher Rassentheorie, sondern klar, es gab eine Auseinandersetzung damit, dass es Sklaven gibt. Man kann zum Beispiel auch bei Aristoteles so eine Auseinandersetzung darüber finden, warum es Sklaverei gibt oder warum das richtig so ist. Aber die Art von so wirklich wissenschaftlicher Rassentheorie, die sich herausgebildet hat, ich würde sagen, dass es nochmal eine andere Qualität hat. Und auch die Art von so kommerziellem Ausbeutungssystem, was sich mit der transatlantischen, mit dem transatlantischen Sklavenhandel durchgesetzt hat. Das waren ja wirklich ganze Ökonomien. Also die komplette Entstehung der kapitalistischen Produktionsweise basiert ja auch auf einer Form von Aneignung durch Sklavenarbeit in den Amerikas. Also ne, wenn wir uns anschauen, okay, Kapitalismus durch Textilindustrie entstanden, in vor allem in England, in Manchester. Dieses ganze Textil wurde ja durch Baumwollplantagen und so weiter vorproduziert in den Amerikas. Und ich würde sagen, die Tatsache, dass das alles so miteinander zusammenhängt, also dass die Art, wie Sklaverei in Amerika zum Beispiel funktioniert hat, unmittelbaren Einfluss darauf hatte, wie der Kapitalismus in Europa sich entwickelt und auch im Rest der Welt, auf dem afrikanischen Kontinent, aber auch in Asien. Ich würde sagen, diese Art von so weltumspannendem System, ich würde sagen, dass das nochmal eine neue Qualität hat. Deswegen würde ich da sozusagen die Ebenen unterscheiden. Ich würde sagen, Ansätze davon kann man auch in der Antike oder sowas beobachten oder auch in präkapitalistischen Gesellschaften. Aber ich würde schon sagen, dass es durch den Kapitalismus einfach nochmal eine andere Qualität gewonnen hat, weil Menschen global ganz anders in ein Verhältnis zueinander gesetzt werden.
Ja, also wenn wir die ganzen Diskussionen zum Rassismus betrachten, auch in Deutschland, also unser Thema war auch in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten mit der Migrationsgeschichte und auch mit dem rassistischen Gesetze und auch rassistischen Gesellschaften, die auch sich entwickelt haben, wo auch in pogromartiges Angriffe stattgefunden sind in der Geschichte. Und wie kannst du überhaupt den Rassismus in Deutschland so ganz beurteilen, was überhaupt da sich entwickelt hat? Weil ein Land, der auch einen Faschismus erlebt hat, der hat normalerweise, hätte noch mehr Erfahrung, auch praktische Erfahrung. Obwohl das praktische Erfahrung da ist, hat die Linken in Deutschland eigentlich von dem ganzen Lehre zu dem Rassismus nicht so viel beigetragen, kann ich so feststellen, wenn ich dein Buch so gelesen habe.
Ja, also ich würde sagen, dass der Rassismus in Deutschland auch unterschiedliche Kontinuitäten hat. Also es gab natürlich eine Kolonialgeschichte in Deutschland, es gab den Nationalsozialismus, aber es gab auch die Strukturen, die sich in der Nachkriegszeit herausgebildet haben. Und ich würde sagen, viel von der Reflexion, die damals von Deutschland passiert ist, hat den Rassismus eben nicht als so notwendigen Teil einer Klassengesellschaft begriffen, sondern hat so ein bisschen gedacht, okay, wenn wir so an so ein paar Stellschrauben arbeiten, dann können wir das verändern. Zum Beispiel wurde der Begriff Rasse in Deutschland sehr stark stigmatisiert. Im englischsprachigen Raum wird ja immer noch von Race gesprochen. In Deutschland sagt man das eigentlich nicht. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man sozusagen vermeintlich Lehren aus dem Nationalsozialismus gezogen, aus Rassentheorien. Was man gemacht hat, ist jetzt einfach ständig von Ethnien und Kulturräumen zu sprechen. Es wird jetzt nicht mehr über Rasse gesprochen, sondern über Migration. Und ich würde schon sagen, dass es dann mit einem falschen Verständnis davon zu tun hat, was Rassismus ist. Weil ich glaube, viele Menschen auch glauben, dass wenn man nicht über Rassen spricht, dann ist es nicht rassistisch. Als ob sozusagen Rassismus nicht über seine Funktionsweise definiert wird. Und das ist dann sozusagen reicht, wenn man Menschen nicht mehr auf Rassen festschreibt, dass es dann nicht mehr rassistisch ist. Und ich würde sagen, wenn die Argumentation die gleiche ist, dann ändert sich da natürlich nicht viel. Und genau das können wir eigentlich in der Nachkriegszeit in Deutschland sehen. Also die Art, wie die Gastarbeitermigration zum Beispiel strukturiert war, hat eine migrantische Unterschichtung geschaffen. Und dass man das jetzt nicht mit biologischen Rassen argumentiert, sondern dass man jetzt über Ausländer und Migration spricht und dass man nicht sagt, Rassen sind unterschiedlich wert, sondern es gibt einfach Unterschiede zwischen verschiedenen Kulturräumen und die sind einfach nicht miteinander vereinbar. Das, würde ich sagen, macht schon den Übergang aus von so einem alten Rassismus zu einem neuen Rassismus, der neu argumentiert und sich natürlich auch an die neuen Zeiten anpassen kann. Also es ist einfach nicht mehr so, es gehört sich nicht mehr, so altmodisch rassistisch zu argumentieren, aber das bedeutet natürlich nicht, dass der Rassismus in Deutschland irgendwie problematisiert wurde. Und viel von der Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte und viel von der Aufarbeitung des Nationalsozialismus laufen oft in so eine Richtung, dass man vor allem die Ebene reflektiert, die heute sowieso als stigmatisiert gilt und die Art, wie die meisten Rassisten wahrscheinlich sowieso auch gar nicht mehr argumentieren.
Es gibt natürlich gesellschaftlichen Rassismus und struktureller Rassismus ist die Rede und auch wie hängen die ganzen zusammen überhaupt, wenn man die Gesellschaft so anschaut, so wie wir auch den ganzen in den Nachkriegszeiten zu betrachten, zwischen 66, 68 ist die NPD in 7 Landtage vertreten gewesen. Und jetzt mittlerweile haben wir in der Geschichte auch Republikaner, die DVU und jetzt die AfD, die jetzt potenziell mit 11,5% im Parlament vertreten sind, auch viele Landtage. Wie kann man überhaupt die gesellschaftliche Neigung an dem fremdenfeindliche oder nach dem Begriff rassistische zu gehen und was hat überhaupt das mit dem strukturellen Rassismus zu tun?
Ich glaube, das hat so verschiedene Gründe. Also ich würde sagen, der strukturelle Rassismus hat schon damit zu tun, wie der deutsche Staat einmal agiert und dann natürlich auch, wie diese kapitalistische Gesellschaft notwendig funktioniert. Aber das ist natürlich auch, wir leben in einer Gesellschaft, in der es zum Beispiel eine sehr verschärfte Konkurrenz gibt und Menschen werden dazu angehalten, um sehr begrenzte Ressourcen zu konkurrieren. Also ob es jetzt irgendwie auf dem Arbeitsmarkt ist, um irgendwie gute Jobs, bezahlbare, also Jobs, mit denen man irgendwie sein Leben bezahlen kann, ob es um Wohnungsmarkt geht, aber auch, ob es um gesellschaftliche Teilhabe geht. Also es gibt so diese konstante Vorstellung davon, dass alles knapp ist und nicht genug für alle da ist und dass jetzt alle schauen müssen, wo sie bleiben. Und dann gibt es zum Beispiel rechte Kräfte, die laden das sehr nationalistisch auf. Die sagen, es gibt in dieser Gesellschaft nicht genug Ressourcen, das heißt, wir müssen jetzt nach den Deutschen schauen. Und die Ausländer, die nehmen uns irgendwie das weg, was wir sowieso schon nicht genug haben. Und das wird natürlich angeheizt. Und was real ist und was stimmt, ist, dass es sozusagen eine gesellschaftliche Konkurrenz gibt, die wird von Rechten natürlich rechts erklärt und aufgeladen. Und ich glaube, was man da auch nicht ausklammern darf, ist, dass es natürlich auch da eine politische Ebene gibt, neben dieser strukturellen. Also, dass wenn linke Kräfte oder progressive Kräfte, die alternative Erklärungen für soziale Probleme anbieten, schwach sind, dann sind rechte Erklärungen natürlich stark. Und Rassismus ist so eine rechte Erklärung. Es ist nicht unbedingt eine Notwendigkeit. Also Menschen müssen nicht unbedingt rassistisch werden oder rassistisch über ihre Arbeitskollegen oder über Nachbarn oder sonst irgendwas nachdenken, sondern das ist halt ein Erklärungsangebot, was irgendwie so ein rechtes Weltbild bietet. Man könnte auch auf diese Art von Konkurrenz zum Beispiel mit Solidarität und gemeinsamer Organisierung reagieren. Das passiert halt da, wo diese Organisierung tatsächlich passiert, wo Linke tatsächlich stark genug sind, um diese Art von Ressentiments auch entgegenzuwirken. Und da, wo es sie nicht gibt, da wachsen natürlich diese Ressentiments und da werden auch rechte Kräfte stärker. Ich glaube, das darf man auch nicht entpolitisieren. Also gerade wenn wir uns so diese Stimmung in den 90er Jahren anschauen, also nach der Wiedervereinigung, die ganzen Pogrome gegen MigrantInnen in Deutschland, das ist ja nicht einfach, weil die Deutschen einfach rassistisch sind und die waren total überfordert von den ganzen Ausländern und deswegen sind sie da losgegangen. Das ist ja manchmal so eine Erklärung. Also es war ja, glaube ich, auch so das Hauptnarrativ in den 90ern, dass man auf diese rechte Gewalt jetzt mit Abschiebungen reagieren muss, weil dass die Deutschen so überfordert sind von den ganzen Ausländern. Und ich würde sagen, das stimmt nicht, sondern das hat alles zu tun, dass es eine soziale Krise gab damals, es gab eine ökonomische Krise und was haben die Rechten gemacht? Gesagt, ja, das ist, weil die ganzen Ausländer hier sind. Ich meine, die waren ja zu dem Zeitpunkt auch schon seit mehreren Jahrzehnten da. Und es gab Nazi-Kader, die sind wirklich spezifisch nach Ostdeutschland gegangen, in deindustrialisierte Regionen und die haben wirklich Nazi-Strukturen aufgebaut. Und so hat sich diese ganze Gewalt auch formiert. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, wie relevant auch diese, die rechte Politik ist, die da auch aktiv gemacht wurde. Und ich würde sagen, das hängt aber insofern mit so einem strukturellen Rassismus zusammen, als dass diese rechte Erklärung ja auch in das passt, was so allgemein uns auch erklärt wird über die Welt. Also es gibt ein allgemein liberales Gesellschaftsverständnis, nämlich dass wir in einer Welt leben, in der alle es schaffen können, wenn sie sich nur anstrengen. Wir leben nicht mehr im Feudalismus. Niemand wird in seine Stadt geboren. Alle Menschen können theoretisch aufsteigen. Das heißt, alle Menschen, die das nicht tun, alle Menschen, die unten in der Gesellschaft sind, die sind da, weil sie selber dran schuld sind. Das heißt, wenn wir irgendwie Migranten haben, die bereit sind, dieselbe Arbeit zu machen, die Deutsche machen, für weniger Geld, dann ist das nicht, weil wir im Kapitalismus leben und wir müssen alle gucken, wie wir gerade zurechtkommen, sondern das ist vermeintlich, weil die einfach nicht so zivilisiert sind wie Europäer, weil sie einfach sich nicht so angestrengt haben, weil es dort einfach nicht so eine Kultur des Fleißes gibt oder sowas. Es gibt ja total viele rechte Erklärungen dafür, mit denen dann gerechtfertigen kann, warum das so ist. Und ich würde sagen, dass rechte Erklärungen häufig überzeugender sind für Menschen, abgesehen davon, dass die Linke schwach ist, weil es sowieso an das anschließt, was wir gesellschaftlich vermittelt bekommen darüber, warum die Welt so ist, wie sie ist. Ich würde sagen, so hängt das so zusammen. Und die Politik des deutschen Staates bestätigt das natürlich auch. Also gerade wenn wir uns zum Beispiel die 90er Jahre und die ganze rassistische Gewalt anschauen, die von Rechten ausgegangen ist, die Tatsache, dass Deutschland damit reagiert hat, den strukturellen Rassismus zu verschärfen, also zum Beispiel Abschiebungen hochzufahren und so weiter, das bestätigt ja auch sowas Rechtes. Also das bestätigt ja auch so einen Rassismus in der Gesellschaft und das verfestigt ihn auch nochmal anders. Und ich würde sagen, das sind so die Zusammenhänge. Genau.
Auch dazu gleich direkt zu unserer heutigen Zeit vielleicht. Die AfD steigt immer weiter auf, wird zur zweitstärksten Kraft in den Prognosen in Bayern zum Beispiel. Wir haben ja bald Landtagswahlen hier. Ebenso auf Bundesebene steigen sie immer weiter auf. So eine Erstarkung rechter Kräfte gab es in der Nachkriegszeit nicht. Das ist eigentlich das erste Mal der Fall und man fühlt sich fast zurückerinnert an die Weimarer Zeit, wo rechtes Gedankengut sehr normalisiert wird, vor allem auch von der CDU, CSU, wie wir heute auch vielleicht von Herrn Söder erfahren haben, dass eben antisemitische Flugblätter Jugendsünden sind.
Ja.
Die Frage ist vielleicht aus einer materialistisch-marxistischen Sicht, wie müsste eine Linke sich organisieren, wie müsste sie reagieren in dieser jetzigen Zeit, vor allem mit Blick auf die nächsten 10 Jahre, wo wir erwarten können, dass faschistische und rassistische rechte Kräfte weiter stärken könnten. Was müsste geschehen in einer linken, in einer progressiven, auf der progressiven linken Seite, sagen wir es mal so, was müsste geschehen, damit sich da etwas ändert, damit was dagegen gehalten werden kann? Und Nummer 2, siehst du die jetzigen Parteien in der Lage, diese Schritte zu gehen und da wirklich dann auch eine ernsthafte, eine wirkliche Brandmauer zu schaffen und den Kampf gegen diese rechten Kräfte aufzunehmen?
Also ich kann jetzt natürlich keine Blaupause liefern, aber ich glaube, was es brauchen würde, ist, dass es so, also dass man das Problem von diesem rechten, von dieser rechten Hegemonie, die wir gerade haben, nicht einfach dadurch zu lösen ist, dass wir versuchen, einfach zu sagen, okay, die AfD ist das Problem, die müssen wir ausklammern und dann machen wir weiter wie vorher. Weil sowas entsteht natürlich in einem Milieu auch schon vorher. Also du hast jetzt gerade zum Beispiel die Verharmlosung von Söder, von diesem antisemitischen Flugblatt von Aiwanger oder so angesprochen. Das sind ja so Dinge, die existieren schon in einem, und ich formuliere es jetzt bewusst so, in einem demokratischen Spektrum, wie das immer formuliert wird. Ne? Also es gibt ja manchmal diese Abgrenzung, dass es so die demokratischen Parteien gibt und dann gab es die AfD. Und ich würde sagen, die Keimzelle von dem, was in der AfD so populär wird, die ist in den vorherigen Parteien auch schon vorhanden. Und ich würde sagen, dass da, was eine Linke machen müsste, ist, das nicht einfach zu ignorieren und auszuklammern und zu sagen, okay, die AfD ist jetzt das Problem und vorher war es eigentlich total in Ordnung, sondern zu verstehen, was auch die gesellschaftlichen Bedingungen dafür sind, dass eine neue Rechte wie die AfD auch so entstehen kann, wie sie entsteht. Und ich würde sagen, dann muss man auch schauen, Was vertritt die AfD eigentlich? Also wie kann man das, also die AfD verkauft sich ja häufig so ein bisschen als so die Partei des kleinen Mannes. Und das ist sie ja tatsächlich nicht. Und ich glaube, dass der Grund, warum sie von so vielen Leuten gewählt wird, ist auch, weil sie zum Beispiel als Protestpartei wahrgenommen wird, weil sie als eine Partei gilt, die sich gegen das Establishment und so weiter richtet. Und ich glaube, dass das etwas ist, was man irgendwie aufgreifen müsste. Also, dass das zum Beispiel nicht der Fall ist, das müsste man irgendwie vermitteln können, dass dass sie sich total im Rahmen von so einem sogenannten Establishment bewegen, aber auch, dass es so reale Alternativen bräuchte. Ich glaube, die Linke müsste in der Lage sein, Menschen abzuholen, indem sie auch ein realpolitisches Angebot macht. Und das sehe ich aktuell nicht. Also ich sehe die Alternativen nicht. Ich sehe, wenn wir uns die Leute anschauen, die jetzt nicht sowieso ein stramm rechtes Weltbild haben, die da gefestigt sind, dass die sozusagen, dass es da sozusagen so eine linke Alternative gäbe, das müsste man erstmal aufbauen. Und ich glaube, das passiert nicht nur diskursiv, indem wir irgendwie uns in Medien zum Beispiel auf eine bestimmte Art äußern, sondern da muss wirklich reale Organisation passieren, da muss man politisch praktisch tätig werden, nämlich da, wo die Menschen sind, und eine reale Alternative aufbauen, die auch eine politische Perspektive zu bieten hat. Also ich glaube, ohne das jetzt, ne, ich formuliere das jetzt so vereinfacht, sage ich jetzt mal, das ist in der Realität natürlich nicht so einfach, aber ich glaube, wenn man so reale sozialistische Kräfte hätte in einer Gesellschaft wie Deutschland, in der man auch sagen könnte, ey, wir haben eine politische Alternative zu bieten, wir können uns organisieren gegen die sozialen Probleme, gegen die ihr ankämpfen wollt, dann hätte man der AfD relativ viel Machtbasis auch schon genommen. Also das war meine These. Genau.
Gleich dazu anhängend, ich meine, daraus kommt jetzt keine sehr hoffnungsvolle oder starke Ding oder eine Blaupause ist auch nicht möglich, klar. Frage, wenn wir es zurück auf die Theorie dann bringen würden, Adorno nannte, glaube ich, auch den Faschismus die hässliche Fratze des Kapitalismus. Und die Frage ist, ist es möglich, dass es eigentlich diese Dichotomie oder dieses Problem eigentlich im Rahmen einer Demokratie, einer kapitalistischen Gesellschaft und einer Bourgeois-Demokratie gar nicht lösbar ist, sondern dass es inhärent ist in dieser, dass es stets zu rassistischen Höhen kommen wird und dann zwischenzeitlich wieder abschwächt, aber eigentlich dieser Rassismus immer da drin sein wird und die Gefahr stets besteht, dass es zu diesem Faschismus kommt, dass es eigentlich dann gar nicht in einer Bourgeois-Demokratie möglich ist, in einer kapitalistischen Gesellschaft möglich ist, eine nicht-rassistische Gesellschaft zu haben und dann eben auch, dass sie immer Gefahr läuft, irgendwelche in Zuzeiten wieder Pogrome, dass die anstehen und eben faschistische Kräfte an die Macht kommen.
Das würde ich schon sagen. Also ich glaube, dass das natürlich nicht bedeutet, okay, wir machen einfach Sozialismus und dann ist alles cool, aber dass ich würde sagen, die sozialen Ursachen dafür, dass so etwas wie Faschismus entsteht, bekämpft werden müssen, damit wir auch diese Effekte bekämpfen können. Also der Rassismus kommt ja in Konjunkturen. Das heißt, es gibt Phasen, wo er sehr brutal ausbricht und es gibt Phasen, wo es sich weniger brutal äußert. Und das bedeutet aber nicht, dass er runtergeht oder dass, ne, also dass sich das unbedingt bessert, sondern dass es einfach in Konjunkturen kommt. Und ich glaube, das muss man halt dann einfach mitreflektieren. Also wir können nicht so das Resultat von so einer befriedeten Zeit einfach als so, okay, die Zeiten werden besser begreifen. Ich glaube, diese Tendenz gibt es manchmal. Ich glaube, diese Tendenz hatten viele Menschen, insbesondere so in den 2010er Jahren, bevor es jetzt wieder schlimmer geworden ist und so Ende der 2000er. Ich glaube, das ist ein großes Missverständnis. Deswegen würde ich da auf jeden Fall sagen, die hässliche Fratze des Kapitalismus. Es gibt ja noch dieses andere Zitat von Horkheimer. Ne, wer über den Kapitalismus nicht reden will, der soll über den Faschismus schweigen. Und ich glaube, wenn man es wirklich ernst meint mit seinem Antifaschismus, dann muss man auch die Ursachen des Faschismus bekämpfen.
Wir haben in Deutschland auch verschiedene, seit der Migration in Deutschland gibt auch verschiedene Organisationen, Migrantenorganisationen, ethnische Organisationen, die auch antifaschistisch sind, größtenteils oder manche, die aber auch in ethnischer Basis sich organisieren. Und ich meine, wenn wir so die ganzen Diskussion zu betrachten, normalerweise, wenn einen nach dem materialistischen Sicht, müssen normalerweise die ganze Ursachen wo die ganzen Kern bekämpft werden. Aber es gibt immer noch Bedarf, dass die Migranten auch für ihre Rechte sich einsetzen und auch gegen den strukturellen Rassismus sich engagieren. Weil zum Beispiel über 10 Millionen Menschen haben kein Wahlrecht, haben nicht die Möglichkeit, sich politische Partizipation ist nicht möglich. Und diese Rechte, das sind natürlich demokratische Rechte, die man sich bekämpft oder versucht zum ermöglichen. Aber wie siehst du überhaupt die Organisationen, die jetzt bis jetzt sich entwickelt haben, auch die einheimischen sozialistischen Kräfte, die haben bis jetzt nicht geschafft, den Migranten in sich zu organisieren. Ist das ein Defizit oder wie siehst du überhaupt die ganzen Organisierungen gegen Antifa oder antifaschistische Organisationen? Weil es gibt auch zum Beispiel beim Antifa Migra-Antifa und bei verschiedenen Parteien gibt es auch Migranten, die sich extra organisieren. Das heißt, es gibt einen Bedarf dafür.
Es gibt auf jeden Fall einen Bedarf und ich würde sagen, der Grund, warum das bisher nicht geklappt hat, ist unter anderem auch, weil die Linke, glaube ich, nicht verstanden hat, wie zentral Rassismus auch in so einer sozialistischen Organisation ist, also oder wie zentral Antirassismus eigentlich sein müsste und wie wichtig Rassismus auch in so einer Klassengesellschaft ist. Also ich glaube, dass viel von dem, was wir jetzt vor uns haben, hat schon auch mit Fehlern oder Leerstellen der linken Bewegungen in der Vergangenheit zu tun, insbesondere der sozialistischen Bewegung. Und das gerade in Deutschland, das ist auch unsere Erfahrung, seit den 80er Jahren, vorher war das ein bisschen anders, Themen wie Rassismus und aber auch Internationalismus sehr stiefmütterlich behandelt werden. Und das so, also dass da, glaube ich, mehr Bewusstsein dafür existieren müsste, welche Relevanz das hat und wie man sich darüber hinaus organisieren muss. Also wie kann man spezifisch migrantische Communities mit einschließen, wie kann man migrantische ArbeiterInnen spezifisch organisieren oder sowas, wenn wir uns zum Beispiel diese wilden Gastarbeiterstreiks bei Ford und so anschauen. Da haben ja vor allem MigrantInnen, aber auch Deutsche und MigrantInnen gemeinsam gestreikt und gekämpft, weil sie ein gemeinsames Interesse hatten. Natürlich gab es nochmal eine spezifische Situation der MigrantInnen, weil als GastarbeiterInnen waren sie an diesen Leichtlohngruppen und so weiter, also die waren, sagen wir mal, in andere Tarife eingeordnet. Aber es war schon so, dass sie ja auch für eine Mark mehr für alle gekämpft haben. Und ich glaube, was man vermitteln müsste, ist, dass Antirassismus ein zentrales Thema ist, aber dass Antirassismus jetzt auch nicht so eine Form von so was ist, was man so für andere macht oder sowas, also ne, wie so Charity oder aus so einem christlichen Nächstenliebe-Gedanken, sondern dass man wirklich verstehen müsste, dass für sozialistische Organisierung Antirassismus ein zentrales Thema ist, weil das auch wichtig ist für die gesamte Arbeiterklasse, um ihre Interessen durchzusetzen, um sich zum Beispiel gemeinsam zu organisieren, um auch eine stärkere Kampfposition gemeinsam zu haben. Und das ist jetzt gerade sozusagen nicht das Stadium. Also es gibt sozusagen vereinzelte Arbeitskämpfe, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir in einem Stadium sind, wo es erfolgreiche sozialistische Klassenkämpfe gibt. Ich würde aber sagen, dass es ein Potenzial da drin gibt, wenn wir verstehen, wie Antirassismus auch Klassenkämpfe, also wie Rassismus auch Klassenkämpfe verhindert und wie Rassismus den Kapitalismus stabilisiert und welche Relevanz wir ihm deswegen auch in der Organisierung beipflichten müssen. Und ich würde sagen, das Problem an so antifaschistischer Politik in Deutschland ist nicht nur, dass da nicht genug MigrantInnen vertreten sind, sondern ich glaube, das Problem mit Antifaschismus ist sowieso, dass sich das in einem sehr spezifischen Milieu bewegt. Also es sind ja auch vor allem Leute, die so ein bisschen aus bürgerlichen und kleinbürgerlichen Verhältnissen kommen, die häufig antifaschistische Arbeit machen. Und es viel von dem, was als Antifaschismus in Deutschland passiert, eher so, ich nenne es jetzt mal so wie eine Feuerwehr ist. Also wenn es einen Brand gibt, dann löscht man den. Aber nicht, dass man nachhaltig und präventiv arbeitet. Und das war ja eigentlich wichtig zu gucken. Nicht, es gibt einen Nazi im Dorf, wie gehen wir mit dem um, sondern wie verhindern wir, dass so viele Leute sich überhaupt rechts politisieren. Und ich glaube, da muss man nochmal auf einer anderen Ebene ansetzen.
BAFTA in deinem Buch heißt auch eine Rede von dem Intersektualität. Da ist dieser Begriff ist auch in dem Artikel, die auch in dem Buch steht, sehr detailliert bearbeitet. Was kann man darunter verstehen für unsere Zuhörerinnen?
Intersektionalität ist ein Konzept, was aus den USA kommt, von so einer US-Juristin, Kimberly Crenshaw. Das wird mittlerweile relativ breit in so sozialkritischen Kreisen, in linken Kreisen, in akademischen Kreisen verwendet. Was sie damals sich angeguckt hat, war so ein, also dass sie sich so einen Fall angeguckt hat, wo schwarze Frauen bei General Motors entlassen wurden, die auf Antidiskriminierung geklagt haben. Und das Gericht hat geurteilt, dass dadurch, dass weder weiße Frauen noch schwarze Männer entlassen wurden, kann man weder von einer absoluten rassistischen noch einer absoluten sexistischen Diskriminierung sprechen. Und was sie problematisiert hat, war, dass die Position, in der schwarze Frauen sich befinden, aber eine spezielle ist, also eine qualitativ andere als die von weißen Frauen und schwarzen Männern. Und dass man nicht einfach Rassismus und Sexismus zusammen addieren kann, sondern dass es nochmal so eine neue Position schafft. Das heißt, was sie eigentlich machen wollte, war auf Leerstellen im US-Recht zu verweisen. Und die Art, wie dieses Konzept mittlerweile verwendet wird, ist eher so zu gucken, wie überschneiden sich verschiedene gesellschaftliche Verhältnisse und was können wir daraus sozusagen als für eine sozialkritische Theorie ziehen. Ich finde das ein bisschen schwierig und problematisch, weil das ein spezifisch juristisches Konzept ist, was sehr darauf aus ist, neue Identitäten zu schaffen, damit sie vor dem Recht geschützt sind, was an sich ein berechtigtes Anliegen ist. Aber es ist nochmal ein bisschen was anderes, als wenn wir versuchen, gesellschaftliche Verhältnisse zu analysieren und zu begreifen. Es geht uns ja nicht darum, neue Identitäten zu schaffen, sondern eigentlich zu gucken, was steckt hinter den Identitäten. Also wie passiert das eigentlich, dass Menschen in Identitäten wie zum Beispiel Schwarz, Weiß, Frau, Mann und so weiter festgeschrieben werden. Und die Frage ist auch, lässt sich das auf diese Weise übertragen? Also ob damit nicht neue Identitäten geschaffen werden, die eigentlich das überlagern, was viel wichtiger ist, nämlich zum Beispiel Erfahrungen. Das heißt, eine schwarze Frau in den 70er Jahren in Detroit in den USA zu sein, ist natürlich ein bisschen was anderes, als eine schwarze Frau in Deutschland im Jahr 2023 zu sein. Das sind verschiedene Ebenen. Aber das, was mit Intersektionalität manchmal passiert ist, dass man dann einfach diese neue Identität nimmt und dann allgemein überträgt. Und eine neuere Tendenz, die auch mit diesem Konzept verbunden ist, ist, dass Menschen das mittlerweile eher so verwenden, dass sie das nicht auf ganze soziale Gruppen übertragen, weil das, was Kimberly Crenshaw damals machen wollte, war einfach zu sagen, okay, schwarze Frauen sind eine spezifische, historisch gewachsene Gruppe in den USA, sondern was jetzt passiert, ist eher, dass jeder ein bisschen individuell bei sich selber schaut, wo bin ich überall privilegiert, wo bin ich überall deprivilegiert, also keine Ahnung, bin ich weiß, schwarz, bin ich Frau, Mann, heterosexuell, homosexuell und so weiter und dann guckt, wie sich diese Identitäten überlagern und das hat natürlich auch was mit dem neoliberalen Zeitgeist zu tun, aber das ist sehr individualisiert wurde, wie dieses Konzept mittlerweile angewandt wird. Und unser Argument ist im Wesentlichen, dass da so ein sehr starres, sehr undynamisches Verständnis von Identität existiert, was damit zu tun hat, dass es aus dem Recht kommt. Also juristische Kategorien funktionieren ja nochmal anders als soziologische Kategorien. Und dass da eine sehr starke Individualisierung passiert ist in der Art, wie das mittlerweile verwendet wird. Also es kam aus dieser Critical Race Theory Ecke und jetzt wird es eigentlich in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen angewandt, ob es Geschlecht ist oder Sexualität oder teilweise Behinderung oder, ne, also dass man jetzt bei allen möglichen sozialen Kategorien schaut, wie die sich überschneiden. Und das ist so ein bisschen unsere Kritik an dem Begriff oder vor allem an der Weise, wie der Begriff verwendet wird eigentlich.
Dass verschiedene Organisationen, so wie Frauenbewegung, weiß, schwarz oder aber Migranten, Nicht-Immigranten-Bewegungen, den ganzen Klassenkampf spalten. Irgendwie, was ich da herausziehen kann, ist halt, dass man eigentlich, wenn man das Rassismus bekämpfen will, dann muss man den Klassenkampf eigentlich führen und den Kapitalismus besiegen, weil nur dadurch kann man den Rassismus besiegen. Kann ich so einfach interpretieren, wenn ich ja so darf. Aber es gibt natürlich Bedarf, dass die Frauen sich organisieren, dass die Migranten sich organisieren, dass die Schwarzen sich organisieren, weil dass ein gemeinsamer Kampf geführt werden soll, ist vielleicht in Theorie richtig, aber in Praxis ist das halt irgendwie meistens schwer, weil viele Gruppierungen oder viele gesellschaftliche Teile haben eigene Bedürfnisse. Und auch in meiner Utopie ist eigentlich das, dass man sogar im Kapitalismus den den Utopie, das, was man vorhat, den Sozialismus versuchen, in kapitalistische System versuchen zu erleben, dass man solidarisch ist, dass man keine rassistischen Tendenzen hat und so weiter und so fort. Und auch, dass man gegenseitiges, dieses sozialistische Kultur zu verbreiten. Mhm. Aber in solchen Strömungen gab es auch in der Türkei damals und die haben auch erfolgreich gesellschaftliche Kräfte geworden. Aber was mir in Deutschland fehlt, ist eigentlich diese Sichtweise. Jeder macht seine Arbeit und als wie ein Sozialarbeiter. Und wenn das fertig ist, dann bin ich eigentlich individuell meine Arbeit und meinen Urlaub oder mein Geld oder meine. Also diese Kollektivität fehlt irgendwie. Erstens, diese Bedürfnis der Minderheiten oder der Gruppierungen in der Gesellschaft zu Eigenorganisationen. Und zweitens, die Ideale, das können wir dann schaffen, wenn wir tatsächlich was beweisen können, sagen können, so kann anders auch sein, auch wenn wir in Kapitalismus leben.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das müssen wir ja am Kapitalismus schon anfangen. Ich glaube, das ist keine andere Möglichkeit. Ich glaube, die Keimform davon müssen wir auch hier schon versuchen durchzusetzen. Also das meinte ich auch vorhin mit, es reicht nicht einfach zu sagen, okay, wir machen jetzt Sozialismus und dann wird alles gut, sondern so eine Transformation ist ja auch ein Prozess. Aber ich glaube, dass die Vorstellung, dass wir im Kapitalismus diese Phänomene komplett abschaffen können, ich glaube, dass das ein Irrtum ist und dass das auch nicht funktionieren wird über die Formen von Antirassismus, die existieren, zum Beispiel Antidiskriminierungspolitik und Workshops und diese Form, Rassismus vor allem so als individuelles Einstellungsproblem zu begreifen, dass wir uns trotzdem damit auseinandersetzen, wie wir uns als Menschen eigentlich zueinander ins Verhältnis setzen und so weiter. Das finde ich zentral, aber das ist für mich auch Teil von vom Aufbau von Organisierung und Bewegungen. Da ist die Frage, wie wir uns zueinander ins Verhältnis setzen, ja schon zentral. Deswegen würde ich da auf jeden Fall zustimmen.
Ich hätte noch eine Frage zur Intersektionalität oder besser gesagt zu der Frage, die eigentlich schon relativ früh aufgetaucht ist in der feministischen schwarzen Bewegung. Die Frage ist ja eigentlich die, war es nicht und auch bis zuletzt in marxistischen oder sozialistischen Linken die ganze Bandbreite in diesen Bewegungen, dass es eher eine sehr eurozentrische, weiße, männerdominierte Sichtweise war auf, was brauchen wir? Und das möchte ich zurückführen auf, ja, man hat zusammen gekämpft, zum Beispiel bei den wilden Streiks in Fortwerken. Die Frage ist nur die, da an dem expliziten Beispiel, wer hat das angefangen? Das waren die Gastarbeiter, die es angefangen haben, die gesagt haben, es ist mir egal, dass es diese Gesetze gibt, wir brechen sie jetzt. Da haben sich dann ihre nicht-migrantischen Mitarbeitenden zusammen oder haben mitgemacht und haben dann auch vielleicht was bekommen. Aber in Relation zu dem, was sie bekommen haben und den Migrantischen, die es angefangen haben, das kann man nicht in Relation setzen. Weil und da fängt ja auch diese Frage eben an in der amerikanischen schwarzen feministischen Bewegung. Da war ja immer auch die Frage, ja, die Bewegungen, feministischen Bewegungen sind sehr weiß geprägt. Und sehen das aus der Perspektive, was schwarze Frauen in einem Fortwerk oder eben am Fließband zu erleben haben, was sie in ihrem alltäglichen Leben zu erleben haben, kommt nochmal dazu und das wird überhaupt nicht beachtet. Jetzt wäre meine Frage dahingehend, in einem Zusammenarbeit oder in einem gemeinsamen Kampf gegen die Strukturen, gegen die rassistischen Strukturen, gegen Kapitalismus in dem Sinne, im ausbeuterischen System. Die Frage ist, ist es überhaupt möglich, heute das schon zu beginnen? Braucht es eine wirklich lange Zeit, um da einen gemeinsamen Nenner zu finden? Weil ich sehe, ehrlich gesagt, auch heute noch sehr viele Lücken. Ich meine, du hast vorhin die Anti-Rassismus- oder Antidiskriminierungsschulungen, es gibt ja auch noch die Anti-Bias-Schulungen. Diese Workshops zielen ja eigentlich eben immer mehr auf das Individuelle. Das heißt, es braucht eine sehr lange Zeit, bis ein gemeinschaftlicher Sinn da entsteht, zu sagen, ja, wir müssen gemeinsam kämpfen und wir müssen gemeinsam gegen diese Strukturen wirklich arbeiten. Ich für mich, mein Teil, habe versucht, das alles zu tun, aber wir müssen für die Gesellschaft da was tun. Und wie gesagt, mein meine Frage eigentlich mit Amerika, schwarze feministische Bewegung, das geht ja zurück auf Mitte der 19., des 19. Jahrhunderts. Das ist schon eine lange Zeit. Frage, braucht es nochmal 200 Jahre, bis wir dann vielleicht irgendwann aufeinander kommen? Oder siehst du da Möglichkeiten, wie das wirklich heute aktuell praktikabel machbar ist?
Ich glaube, es ist machbar. Ich glaube, es ist auch eine Notwendigkeit, weil anders geht es, glaube ich, nicht. Also ich glaube, es gibt einfach keine Alternative dazu, weil wir ja sehen können, dass mit immer wieder neuen Rechtsdruck und so weiter ist das kein Zustand, der so langfristig aufrechtzuerhalten ist. Was ich denke, ist, dass diese Kritiken, die passiert sind in diesen Bewegungen, ob es jetzt in den USA die schwarze feministische Bewegung war, aber natürlich auch eine antirassistische Kritik an der Art, wie zum Beispiel, ne, was du gerade erwähnt hast, wie die Fortschreits und so weiter organisiert sind. Ich glaube, dass sich das gar nicht unbedingt widerspricht. Also unsere Kritik an Intersektionalität ist ja eher, dass auf viele von diesen Fragen überhaupt keine Antwort geboten wird, sondern dass das ein Ansatz war, der von Anfang an darauf ausgerichtet war, vor dem US-Recht zu versuchen, Rechte zu beanspruchen. Und dass wir aber eine Perspektive anbieten wollen, bei der man sagen kann, ey, ihr könnt euch aber auch gemeinsam organisieren und gemeinsam kämpfen. Also, dass es eine Perspektive gibt, die jenseits davon ist, wir sind total passiv und wir stellen Forderungen an den Staat und wir hoffen, dass dann ein Gesetz verabschiedet wird, was irgendwie zu unseren Gunsten ist, sondern dass es auch möglich wäre, sich zum Beispiel gemeinsam mit seinen Kollegen zu organisieren oder so etwas aufzubauen. Oder dass das vielleicht auch nachhaltiger Veränderungen erzielt. Und das ist eigentlich die Perspektive, die wir anbieten wollen. Wenn wir sagen, dass diese Gastarbeiterstreiks natürlich von den migrantischen KollegInnen gestartet wurden, aber es ist auch ein Mythos zu denken, dass die vorher unpolitisch waren oder so. Also das denken viele Leute, deswegen beziehe ich mich auf dieses Argument, dass da einfach Menschen sind, die da einfach sich aufgelehnt haben. Aber viele von diesen Menschen waren ja vorher schon politisiert. In der Türkei, in Griechenland, in linken, progressiven Bewegungen, die vorher schon existiert haben, in kommunistischen Parteien. Und dieses Wissen natürlich auch mitgetragen haben in der Art, wie sie sich dann weiter organisiert haben. Es gibt heutzutage schon nochmal andere Voraussetzungen, also es gibt andere Herausforderungen, vor die man gestellt ist. Es gibt eine höhere Individualisierung. Menschen sind nicht mehr weise in diesen kollektiven Zusammenhängen unterwegs, wie es damals der Fall war. Also was natürlich gute Organisierungsbedingungen geboten hat, war ja zum Beispiel auch, dass die Menschen gemeinsam untergebracht waren, dass Menschen auch in ähnlichen Nachbarschaften gewohnt haben und so weiter und so fort. Und dass das natürlich sowieso schon ein kollektiverer Zusammenhang ist, von dem ausgehend es einfacher ist, sich zu organisieren. Deswegen würde ich sagen, dass eine der wichtigsten Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen, ist, überhaupt erstmal diese Art von Vermittlung zu schaffen. Und ich glaube, da kommen wir nicht drum herum, uns einfach wirklich realpolitisch zu organisieren. Und das würde ich sagen, ist der wichtigste Schritt. Also, dass man erstmal Organisierung und Vermittlung schaffen müsste, um die Individualisierung, die gerade existiert, erstmal zu durchbrechen. Und das hattest du ja auch gerade schon gesagt, und also dass so Antirassismus-Workshops, Anti-Bias-Trainings, also dass es immer mehr in diese individuelle Richtung geht. Und antirassistische Bildungsarbeit finde ich super wichtig, aber es wäre ja total sinnvoll, antirassistische Bildungsarbeit zu machen, die viel mehr auf dieses Kollektive abzielt. Also die viel mehr die Frage stellt, wie können wir uns anders zueinander ins Verhältnis setzen und nicht, wie kann ich in mir die innere Rassistin finden, um mich dann anders zu verhalten.
Bafta, ich möchte mich bedanken bei dem, dass du für uns auch Zeit genommen hast, und ich sehe, dass du überall unterwegs bist, um diesem Buch nahe zu bringen an den Menschen, diese Theorie nahe zu bringen, eine marxistische Theorie zu diesen Rassismustheorien, eine Sichtweise herzubieten. Und danke für deine Zeit und danke, dass du für uns auch den Zeit genommen hast.
Vielen Dank, Bafta. War ein sehr schönes Gespräch. Hoffentlich bald wieder bei einem weiteren Buch. Oder bei dem in der 50. Auflage, wenn es dann nochmal neue Fassungen gibt, oder eben bei einem neuen Buch. Vielleicht ja auch bei einer Lesung hier in Nürnberg, wenn du mal vorbeischauen solltest. War sehr interessant, hat mir sehr gefallen, und wir werden weiter von dir lesen.
Dankeschön, danke für die Einladung und auch das Gespräch. Und ja, gerne bald wieder. Also wenn wir nochmal in Nürnberg eine Buchvorstellung machen, würde ich mich melden.